Also in Wahrheit ist das, sagen wir mal, konstant die beste Form, um viele Leute zu erreichen. Konstant habe ich persönlich noch nie mit so vielen Leuten in Verbindung gestanden. Ich überlege mir vorher, was könnte ein schöner Einstieg sein? Also da muss man sich ein bisschen Mühe geben und meistens habe ich 3-4 Varianten, entscheide mich für eine und dann weiß ich ja, da kommt das Portal, dann erzähle ich so ein bisschen die Geschichte, weise darauf hin, habe einen kleinen Cliffhanger und dann rollt die Geschichte ab. Das ist letztlich Handwerk. Das ist, wie man einen Schuh einspannt, den man besohlt oder irgendwie repariert. Ja?
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zu unserem Turi 2 Jobs Podcast. Heute spricht Turi 2 Verleger Peter Turi mit dem ehemaligen Handelsblatt-Chefredakteur Hans-Jürgen Jakobs. Als Senior Editor schreibt er mittlerweile 5-mal wöchentlich das Handelsblatt Morning Briefing und erreicht damit via E-Mail knapp 100.000 Menschen täglich. Im Podcast sagt Jakobs, dass er dafür bis spät in die Nacht arbeitet und auch gerne mal die ein oder andere Deadline überschreitet. Außerdem gibt er Tipps für alle Nachwuchsjournalistinnen und verrät, wem er persönlich den Einstieg in die Medienbranche eher nicht empfiehlt. Der Podcast erscheint im Rahmen der Newsletterwochen zum 15. Geburtstag der Morgen-Newsletter. Eine Chronik, Interviews und Podcasts zu dem Thema haben wir unter turi2.de in der Kategorie Newsletter gesammelt.
Hallo lieber Hans-Jürgen, herzlich willkommen hier in Wiesbaden in der Alwinenstraße in meinem Arbeitszimmer. Ich würde es nicht wagen zu sagen in meinem Podcast-Studio.
Ja, ich bin sehr gerne hier in meiner Heimatstadt und das ist ja eine der schönsten Straßen in Wiesbaden. Das weiß ich noch von früher.
Ja, wir beide sind ja der lebende Beweis, dass es im Rentnerparadies Wiesbaden auch Leute über 60 gibt, die noch fröhlich arbeiten.
Ja, wer weiß, vielleicht sogar noch über 70.
Ja, du bist ja 65, Freunde nennen dich JJ. Du warst beim Handelsblatt von 2013 bis 2016 der Chefredakteur. Unter dem Oberchef oder dem Geschäftsführer Gabor Steingart. Sag mal, war das eigentlich mehr Qual oder mehr Glück, unter Gabor zu arbeiten?
Qual kommt bekanntlich von Qualität. Und für Qualität im Journalismus zu sorgen, ist großes Glück.
Okay. Heute bist du beim Handelsblatt der Senior Editor. Was bitte ist oder macht ein Senior Editor?
Er ist ein gereifter Dienstleister für alles. Er macht das Morning Briefing, er hilft bei Kongressen und Tagungen als Moderator, er schreibt bei bestimmten Themen, er recherchiert auch, er macht längere Stücke, Longreads, also er ist richtig aktiv.
Okay, aber du kannst dir die Sachen so ein bisschen raussuchen, bist nicht mehr so im Geschirr des Tagesgeschäfts?
50-50. Ein Teil wird gefordert und ein Teil biete ich an. Das mischt sich also.
Ja, und den Morgen-Newsletter schreibst du wie oft den, also er heißt ja Handelsblatt Morning Briefing, wie oft machst du den in der Woche?
5-mal in der Woche, von Sonntag bis Donnerstag auf Freitag. Und am Wochenende schreibt der Chefredakteur.
Okay, also das ist eigentlich schon fast auch schon ein voller Job, oder?
Ja, also ich wage jetzt nicht, die Stunden zusammenzuzählen, denn auch das ist ein fließender Übergang. Während des Tages schaue ich natürlich immer wieder auf die Nachrichtenseiten. Ist das ein Thema, was ich dann in der Nacht für das Morning Briefing verwende? Ich rede mit der Redaktion 1-2 Mal am Nachmittag. Was machen wir? Was wird die Grafik? Was hat die Redaktion? Was ist exklusiv? Das ist streng genommen ja auch alles schon Arbeit. Aber es kommen noch ein paar Sachen hinzu.
Und schreibst du den kompletten Newsletter, den man, wie man ihn liest?
Ja, ich habe keinen Gagschreiber und ich habe keinen, der es noch poliert. Ich habe Redakteurinnen, die in New York, in Tokio oder in Sydney sitzen und die das daher dann noch überprüfen auf Rechtschreibung und so, mal auch mögliche Fehler eliminieren. Aber das ist es.
Okay, und wie machst du das Morning Briefing? Bist du der Typ Frühaufsteher, wie ich früher um 5 Uhr aufstehen, dass du es um 8 verschicken kannst? Aber es geht ja, glaube ich, nicht, weil ihr verschickt ja schon um 5. Das heißt, du arbeitest dann in die Nacht rein?
Genau. Ich beginne um 22 Uhr und ich muss enden um 1.30 Uhr. Da bin ich also gehalten, sonst sind die Abläufe gestört und ich bin auch dran gehalten, 5.500 Zeichen maximal zu schreiben. Ich überziehe immer. Ich habe 7.000 Zeichen in der Regel und manchmal wird es auch 1.05 Uhr. 45, aber wir kommen da zur Rande.
Okay, überziehst du auch in der Länge?
Ja, ich überziehe auch in der Länge, das ist ganz klar. Denn es ist manchmal so, wenn ich dann noch einen letzten Blick mache, dann einen letzten Blick werfe auf das, was passiert, auf die internationalen amerikanischen Websites, dann ist da nochmal irgendwas, eine schöne Entwicklung und dann nehme ich es dazu, ohne etwas zu entfernen.
Okay, das heißt, es gibt niemanden, der den Senior Editor nochmal korrigieren oder kürzen.
Nicht in der Nacht, da schlafen ja alle.
Okay, also das heißt, das ist der freiste Job, den du je hattest, weil du der Autor und der Schlussredakteur gleichzeitig
bist. Ein Maximum an Freiheit, aber auch ein Maximum an Verantwortung.
Was ist, wenn du, wie oft passiert es dir, dass du merkst, oh Mist, da habe ich doch noch einen Fehler reingebaut, so morgens um 2:30? Merkt das dann jemand? Findet das jemand?
Dann schlafe ich schlecht und dann kann ich aber nochmal anrufen und dann korrigieren wir es.
Ja, wenn du es merkst.
Aber wenn ich es merke, wenn ich nur schlecht träume, dann ist es passiert. Ich meine, sollen auch Fehler in der Zeitung sein, obwohl meine Kollegen natürlich alle genial sind und umsichtig. Aber es passiert nun mal, dann muss man zu Fehlern auch stehen. Die Nutzerinnen und Nutzer weisen einen auch regelmäßig darauf hin, wenn JJ mal einen Fehler gemacht hat. Und dann korrigieren wir das auch.
Okay, was einen guten Newsletter ausmacht, das erzählst du uns im Lauf dieser Dreiviertelstunde hier im Turi 2 Jobs Podcast. Außerdem gibst du auf jeden Fall auch noch Tipps für junge Menschen, wie die Karriere machen können im Journalismus. Heute Morgen hat das Handelsblatt Morning Briefing von dir mit einem Shakespeare-Zitat beendet.
Ja, das kommt manchmal vor.
Ich trage es mal vor. Wenn das Leben ein Theater ist, dann such dir eine Rolle aus, die dir so richtig Spaß macht. Hast du die Rolle des Journalisten gewählt, um ein Leben lang Spaß zu haben? Und war das dann auch so? Ist Journalismus die reine Freude gewesen jetzt über 40, 45 Jahre?
Journalismus war nicht meine erste Wahl, um das mal klar zu sagen. Ich bin der Diplom-Volkswirt und ich hatte ein Angebot an der Universität für eine Promotion. Da wurden dann die Gelder dafür aber gestrichen, also das fiel dann flach. Und ich habe parallel für die Lokalzeitung in Wiesbaden gearbeitet, Wiesbadener Tagblatt. Und das hat sich dann zufällig ausgeweitet. Und mir wurde das Angebot eines Volontariats gemacht und das habe ich dann wahrgenommen. Klar, im Nachhinein kann man immer sagen, alles war vorbestimmt. Ich habe an der Realschule schon auch eine Schülerzeitung gegründet. Hörrohr hieß die, haben wir damals mit Matrizen abgezogen. Es war also alles vorbestimmt sozusagen. Aber in Wahrheit hat es sich dann zufällig so gerüttelt.
Klingt ja eher nach einem Podcast, Hörrohr.
Ja, den Titel hat komischerweise nie jemand mehr aufgegriffen. Vielleicht haben wir ihn immer noch geschützt.
Was ist das Schönste, was du erlebt hast in den über 40 Jahren am Journalistenbüro? Beruf?
Gibt es viele schöne Erlebnisse. Das Schönste ist natürlich, wenn man lange an einer Geschichte recherchiert, im Team auch, und kommt dann zu einem guten Ende, dass man also Dinge triftig begründen kann und eine Geschichte hat, die neu ist und die auch wichtig ist, weil sie etwas bewirkt. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Kollegen Beat Balzli, der ist jetzt der Chefredakteur der Wirtschaftswoche beim Spiegel, eine sehr lange Recherche gemacht habe über eine Firma, die es heute nicht mehr gibt, Metabox. Und das war damals so ein Star der Internet-Economy. Und die haben also richtig Bilanzbetrug gemacht, Umsatzbetrug gemacht. Und das haben wir triftige Indizien zusammengetragen. Wir waren in Hildesheim in der Firmenzentrale. Sie wollten uns in den Senkel stellen. Und dann rückte die Staatsanwaltschaft ein, hat alles konfisziert. Und das ging den juristischen Gang. Wir haben nie wieder von Metabox etwas gehört.
Okay, also sozusagen der Scoop ist die höchste Form des Journalismus.
Der Scoop ist ein großes Glück. Ein anderes Glück ist natürlich, wenn man als Chefredakteur eine junge Redaktion hat und es besteht die Möglichkeit, ein Programm zu entwickeln, Themen zu beschreiben, dem Ganzen einen Flair zu geben, eine Marke zu entwickeln, mit jungen Leuten zusammen das zu machen, ist auch ein großes, großes Glück. Das würde ich sagen, sind die beiden Glückserlebnisse.
Ist Journalismus Teamwork?
auf jeden Fall. Also das Team braucht auch gute Leader und es braucht auch schreibende Stars sozusagen. Es braucht auch ein bisschen Primadonnen, aber die sich natürlich dann irgendwie auch einfügen müssen. Also es ist, gehört eben auch zum Team dazu, dass verschiedene Rollen existieren, nicht alle gleich sind, aber dass man die Unterschiedlichkeit gut zusammenbringt.
An der Stelle können wir mal deine Karriere ein bisschen aufblättern. Du hast also angefangen, hast ja gerade erzählt, zufällig mehr oder weniger beim Wiesbadener Tageblatt.
Als Handballreporter, ja.
Als Handballreporter.
Ich habe über das Handballgeschehen in Wiesbaden berichtet, eine Handballseite geschrieben sozusagen.
Okay, dein Volontariat hast du dann bei der Allgemeinen Zeitung in Mainz gemacht?
Genau, das ist ja ein Verlagsverbund. Ja. In Mainz ist die Zentrale und dann hat man die verschiedenen Stationen durchlaufen in Mainz, die einzelnen Ressorts. Und ja, ein Jahr habe ich, das wurde verkürzt, weil ich einen Uni-Abschluss hatte.
Dann warst du bei der Handelsblatt Group, hast eine Fachzeitschrift gemacht, wo wir uns dann kennengelernt haben, Copy, also ja. Sozusagen eine Konkurrenz zu W&V.
Ja, zu neuen Medien vor allen Dingen, was auch jetzt keiner mehr weiß, aber der Verleger Dirk Manter hatte damals ein sehr opulentes, gutes Medienmagazin gehabt und wir waren beide so in der gleichen Richtung, der gleichen Nische. Die Nische war nicht sehr groß und daher gab es weder das eine noch das andere.
Ja, also Medienzeitschriften würde ich inzwischen sagen, es ist ein Nischenmedium für Kleinstverleger.
Ja.
Und Großverlage sind da noch nie glücklich mit geworden, weder Dirk Manter noch auch mal Handelsblatt war ja praktisch mehrmals drin in dem Business.
Danach. Die Süddeutsche wollte sogar mal eine Tageszeitung für Medien machen, mit Schwerpunkt Medien.
Okay. Ja, na gut. In der vordigitalen Zeit.
Heute in der vordigitalen, in den 80er Jahren, ja, hatten sie den Plan.
Okay. Danach warst du bei der Abendzeitung, hast, glaube ich, so eine Geldwirtschaftsseite gemacht, erinnere ich mich.
Genau, ich habe dort mit Kollegen zusammen ein Wirtschaftsressort gegründet. Das gab es ja nicht, wir haben das Geld genannt. Das hatte zwei Schwerpunkte, Nutzwert für die Leute, also Beratung rund um Steuern, Rente, Job und so weiter, aber auch gute Geschichten erzählen aus der Wirtschaft, die ja bekanntlichermaßen ein Abenteuer ist.
Okay, das war dein Sprungbrett, dann zum Spiegel zu gehen? Da warst du
ja, im Spiegel kam ich, weil wir ein Buch geschrieben haben mit dem Kollegen Uwe Müller, Augstein, Springer und Co. Das war eine Porträtsammlung über Verlegerdynastien in Deutschland. Und da kam natürlich Rudolf Augstein auch vor. Sie haben wahrscheinlich gedacht, okay, das ist das Maximale, was man von außen recherchieren kann. So schlecht ist der Mann nicht. Also schauen wir uns ihn mal an.
Okay, du hast dann auch viel über Medien geschrieben.
Ja, ich war da für Medien verantwortlich, habe auch andere Themen wahrgenommen. Aber knapp 9 Jahre war ich beim Spiegel. Und das war ja die spannende Zeit der Kämpfe zwischen Leo Kirch und Reinhard Mohn, Bertelsmann, um die Vorherrschaft im digitalen Fernsehen und alle möglichen Kämpfe um Programme hat man da Wettbieten veranstaltet. Es ging also richtig rund. RTL hatte da dann natürlich seinen großen Siegeslauf, die ganzen Helmut-Thoma-Geschichten und so weiter. Also es war eine bewegte, gute Zeit.
Okay, dann ging es weiter. Du wurdest Wirtschaftsressortleiter bei der Süddeutschen, hast dann auch das Süddeutsche.de.
Ja, Moment mal, da war ja dann erst noch Medienseite Süddeutsche Zeitung. Ich habe 5 Jahre war ich Medienressortleiter bei der Süddeutschen Zeitung, was auch ein großes Vergnügen war, die Zusammenarbeit mit Klaus Ott insbesondere. Dann war ich 4 Jahre lang Chefredakteur von Süddeutsche.de, Online-Publikation, Online-Auftritt der Süddeutschen. Und dann 2 Jahre zum Schluss Wirtschaftsressortleiter mit Marc Beise zusammen.
Okay, also du, und dann wurdest du Chefredakteur Handelsblatt, also du hast aus der Praxis und auch als Berichterstattender einen super Einblick, wie sich der Journalismus entwickelt hat. Deswegen wollen wir darüber auch zuerst mal reden. Wir haben aber noch nicht die Frage beantwortet, du hast gesagt, was das Schöne am Journalistenberuf ist. Jetzt musst du mir auch noch sagen, was nervt so richtig an dem Beruf?
Gut, die Deadline ist die Deadline. Das auf der einen Seite motiviert das, ja, jetzt schnell mal die beste Lösung zu finden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Artikel, da weißt du ganz genau, eigentlich bräuchtest du noch einen Tag oder zwei, aber das ist jetzt eingeplant und dann müssen wir jetzt mal mit Second Best Vorlieb nehmen und vielleicht entwickelt sich das Ganze ja auch noch weiter. Ne?
Also wichtigste Eigenschaft des Journalisten, dass er pünktlich fertig wird. Oder zumindest nur so weit überzieht, dass die Druckerei noch warten kann oder die Kollegen, die es veröffentlichen.
Dass er pünktlich seine genialen Gedanken in einer Sprache, die fast an Shakespeare erinnert, zu Papier oder zu, ja, wie sagt man dazu, digital verwirklicht kommt, dass er zu Potte kommt. Ja,
ja. Und niemals Schreibhemmungen hat oder wie heißt das, wenn man keinen...
Schreibhemmung, ja, das leere Blatt füllt sich nicht, ne? Das leere Blatt-Syndrom.
Kennst du das?
Das kenne ich nicht.
Ich auch nicht. Einfach ja, anfangen.
Also ich, ja? ganz ehrlich, jetzt kokettiere jetzt damit nicht. Ich überlege mir vorher, was könnte ein schöner Einstieg sein? Also da muss man sich ein bisschen Mühe geben und meistens habe ich 3-4 Varianten, entscheide mich für eine und dann weiß ich ja, da kommt das Portal, dann erzähle ich so ein bisschen die Geschichte, weise darauf hin, habe einen kleinen Cliffhanger und dann rollt die Geschichte ab. Das ist letztlich Handwerk. Das ist, wie man einen Schuh einspannt, den man besohlt oder irgendwie repariert, ja.
Okay, was meinst du, wer sollte Journalist werden? Also wenn wir jetzt mal auf die jungen Leute gucken und die sagen, oh, vielleicht was mit Medien, vielleicht Influencer, vielleicht in die Kommunikation, vielleicht mache ich Werbung, PR. Wer fühlt das in sich oder sie oder gibt es Kriterien?
Ich sag mal, wer nicht Journalist werden sollte. Menschen, die an maximalen Einkommen interessiert sind, die Millionär werden wollen mit 40, die sollten auf keinen Fall Journalist werden oder irgendwas in dieser Branche zu tun haben. Menschen, die gehemmt sind, die nicht gerne mit Leuten reden, denen das ins Probleme macht, einen strukturierten Dialog zu führen, die sollten vielleicht auch nicht Journalist werden, vielleicht Dokumentar, das kann sein. Da hat man ja auch noch Beziehung zur Redaktion. Aber alle anderen, die ein kommunikatives Talent haben, die offen sind, die neugierig sind, die es auch genau wissen wollen, die vor allen Dingen dranbleiben, die nicht aufgeben, die sich nicht abspeisen lassen und die dann auch ein gewisses Talent haben, natürlich auch noch mit Sprache umzugehen, das kommt dann noch hinzu, die sollten sich ermutigt fühlen, Journalismus zu machen. Wie gesagt, sie dürfen... Also die Frau muss auch mit Geld verdienen, das ist klar. Und es ist besser, wenn man ein kleines Erbe hat, um Journalismus zu machen. Die Plätze sind ja rar, Peter, wie du weißt, die guten. Aber wer das alles in sich fühlt, da lohnt sich der Kampf.
Okay, also man muss es fühlen. Und wirklich zuraten kannst du es zumindest denen nicht, die also ein bisschen Probleme haben zu kommunizieren und die ganz viel Geld erwarten in ihrem Job.
Ja, denen kann man es auf gar keinen Fall raten. Die müssen was anderes. Die müssen irgendwas mit Software und Algorithmus machen.
Hat der Journalismus denn ein Finanzierungsproblem?
Ja, ganz offenbar hat sich das über viele Jahre aufgebaut und immer mehr verstärkt. Und zwar von beiden Seiten natürlich, vom Vertrieb her und vor allen Dingen von den Anzeigen. Die Werbekunden haben ja in Wahrheit die Pressefreiheit finanziert. Die Zeitschriften und die Zeitungen hingen in der Lösstruktur von 60-70% vom Anzeigenwesen ab. Ja, darüber hat man nicht so viel.
Das ist jetzt egal, ob Spiegel oder Süddeutsche Zeitung.
Alle.
Oder ja. Allgemeine Zeitungen.
Bei den einen waren es natürlich die Kleinanzeigen und die Stellenanzeigen bei den Zeitungen. Und bei den großen Spiegel und so weiter waren es Imageanzeigen sehr stark. Aber letztlich war das der Erlösstrom, war das die Erlösaufteilung. Keiner hat groß darüber geredet. Ja, man hat immer versucht, und das ist ja auch gelungen, bis auf ein paar Ausnahmen, die Pressefreiheit zu verteidigen und keine bestellten Wahrheiten, wie Herbert Riehl-Heise das genannt hat, zu publizieren. Das ist gelungen, aber das war natürlich die Quelle. Und diese Quelle ist ausgefallen, das wissen wir alle. Programmatic Advertising, es wird einfach durchgebucht über den Computer. Die entsprechenden Mediaagenturen machen die Angebote, die Auktionsplätze in digitalen Medien werden verhökert und zu ganz niedrigen Kontaktpreisen. Aber die Menge macht's hier. Und das ist der Reichtum von Facebook und Google, den wir erlebt haben. Also das ist jetzt mehr oder weniger so gelaufen. Es gibt natürlich immer noch attraktive Anzeigenaufträge und hochqualitative Zeitschriften zum Beispiel können davon leben. Ich will das jetzt gar nicht generell runterreden, aber strukturell hat sich da wahnsinnig viel verändert. Und beim Vertrieb, wer es sich erlauben kann, nennenswerte Vertriebspreise durchzusetzen, Preiserhöhungen durchzusetzen, der dreht auch die Runde, der schafft es auch. Und wer nicht, muss dann halt an der Qualität sparen, an den Redaktionen. Und das merkt man halt am Angebot dann und es ist weniger attraktiv.
Glaubst du denn, dass die Verlage das Abo-Modell im Digitalen schon, dass das schon durch ist, erfolgreich implementiert? Man hört überall diese Erfolgsmeldung, ja, wir haben viele Abos, aber geht das ewig weiter? Sind ja auch oft zu günstigen Preisen, wenn jeder bepreist. Also ich habe jetzt kürzlich gehört, dass im Zuge dieser Krise, die jetzt auch ein bisschen ist, der Teuerung, doch auch aus Amerika das Signal kommt, ah Mensch, vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn wir alleine nur auf die zahlenden Leser setzen, weil die zahlenden Leser sind irgendwann auch mal, ist die Tasche leer.
Also Zukunft ist natürlich Abo-Modell, aber wenn man sich in diesem Geschäft bewegt, muss man wissen, es kommt auf zwei Größen an, auf die Haltbarkeit, auf die Dauer, ja, also dass die Leute, wenn sie geworben wurden mit günstigen Angeboten, dann nicht wieder nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr abspringen. Und das Zweite ist das, was man aus dem Pay-Fernsehen kennt, das APU, Average Revenue Per Unit, also der Durchschnittsumsatz pro Kopf, der muss halt dann gesteigert werden. Das heißt, man kann es eigentlich nicht nur bei einem Angebot lassen, bei dem publizistischen, sondern muss versuchen, drumherum auch Interesse zu schaffen für weitere Angebote. Es gibt kluge Verleger wie Eugen Rust zum Beispiel, Vorarlberg, der das gemacht hat, der seinen Abonnenten auch Versicherungen und so weiter angeboten hat. In klarer Trennung zur Redaktion immer, muss man wissen. Aber in diese Richtung, glaube ich, muss man denken und aus seinen Kundenbeziehungen etwas machen. Ja? Und dann ist es letztlich unabhängig, ob jetzt Print noch eine Rolle spielt oder nicht. Wenn man die lebendig hält und auflädt, hat man dann auch eine Zukunft.
Wen siehst du in Deutschland da auf gutem Weg? Du warst ja lange Medienjournalist und hast einen Überblick über den Markt, siehst, was die Konkurrenz macht, was sie im eigenen Haus macht. Wer ist da auf einem guten Weg?
Alle haben ihre eigenen Ansätze, ihre eigenen Versuche. Alle sind noch nicht am Ziel, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, dass die Zeit es insgesamt sehr gut macht. Das ist jetzt No-Brainer sozusagen, denn jeder sieht ja, wie die Auflage der Zeit ist und so weiter. Ja. Aber da ist einiges gelungen. Da ist eine Community entstanden, die das Hauptprodukt an sich hat mehr Auflage. Und man hat viele Spin-offs, auch sehr erfolgreiche Zeitableger, die auch gut funktionieren. Und das ist so, müsste so ein bisschen das Muster auch für die anderen sein. Funktioniert nur nicht überall so. Also Spiegel oder Süddeutsch und so versuchen es auch, aber nicht mit diesem Erfolg. Und man muss sich dann immer fragen, arbeite ich genug an meiner Community? Und wie bediene ich meine Community? Habe ich das richtige Thema? Ja, habe ich die richtige Tonalität? Und das ist der Zeit zum Beispiel, glaube ich, auch sehr gut gelungen. Diese junge Familien, die große auch soziale, ökologische Ansprüche haben, die über ihr Leben nachdenken, über Gemeinschaft nachdenken, die gezielt anzusprechen mit einer ehrlichen Form von Journalismus. Das ist da gut gelungen, muss man einfach sagen. Das Handelsblatt ist ein spezielles Angebot für Wirtschaftsinteressierte.
Da müsste zumindest genug Geld da sein bei den Lesern.
Ja, das hat Chancen, aber der Mittelstand ist da schwierig. Der Mittelstand ist der Mittelstand, weil er ein bisschen auf dem Geld auch sitzt und es nicht einfach so ausgibt. Ja? Und auch gegenüber dem Handelsblatt ist man da eher reserviert. Wir versuchen da alles, das ist ja mit einer unserer Zielgruppen, aber es ist eben ein schwieriges Unterfangen.
Okay, hat der Journalismus ein Altersproblem? Also im Sinne von, haben wir zu wenig Nachwuchs an Leuten, die es machen wollen und Leute, die es konsumieren wollen?
Also meine Wahrnehmung ist, dass es sehr, sehr viele junge Leute gibt, nach wie vor, die trotz dieser negativen Umstände, also dass da nicht mehr viel so die Gewinne früherer Jahre da sind, ja, dass die Auflagen zum Teil gelitten haben und so weiter, die aber dann trotzdem in den Journalismus gehen. Es gibt, glaube ich, genügend Talente. Da gibt es kein Defizit. Es ist eher dann die Frage, hält man sie dann im Journalismus? Oder sagen die sich, wenn ich das alles kennengelernt habe und weiß, wie schwierig das ist, ach ja, dann nehme ich doch lieber das attraktive Angebot von der Kundenseite oder von einer PR-Agentur oder Kommunikationsagentur an. Das ist dann eher das Problem, die guten Talente zu halten, dass die dann auch, wenn sie 30, 35, 40 sind, im Journalismus dann dabei bleiben. Aber ich glaube, ein Nachwuchsproblem haben wir so gar nicht. Das sind wahnsinnig talentierte, interessierte, begeisterte junge Menschen, die ich da erlebe, die wahnsinnig wahnsinnige Qualitäten haben, die 3, 4 Sprachen sprechen, die hier Social Media Kanäle alle wie selbstständig bedienen, ja, und für eine ganz große Präsenz stehen des Journalismus. Also mit ihnen kann man sehr, sehr gut arbeiten.
Okay, dann zum Abschluss unserer ersten Hälfte. Welche 3 Tipps gibst du jungen Menschen, die Karriere wie du machen wollen im Journalismus?
Der erste ist Lesen. Lesen, lesen. Und zwar jetzt nicht nur irgendwie rund um das Hobby lesen, sondern versuchen, universell zu lesen, sich für viele Sachen zu interessieren, für Biografien von erfolgreichen Menschen, für Politik, für Wissenschaft, für Kultur. Also das, was man in Journalismus-Schulen beim Eignungstest dann ja so abfragt, da lernen alle dafür, wenn sie es dann bestehen wollen. Aber das zu perpetuieren, das da weiterzumachen, das muss man muss eigentlich immer jeden Tag sich eine Stunde für, nicht für Daddeln im Internet, sondern für gezieltes Lesen muss man sich reservieren. Das finde ich ist eine ganz wichtige Voraussetzung, weil das macht Persönlichkeit.
Es gibt ja den Tipp, den ich früher mal aufgegriffen habe oder gehört habe, lese mindestens einmal am Tag einen langen Artikel in einer Sache, wo du gar keine Ahnung hast, wo du auch im ersten Moment denkst, da interessiere ich mich gar nicht.
Ja, die Zeitung lesen gehört natürlich auch dazu, meine ich auch, auch in Gebieten, in dem man nicht so zu Hause ist und hier einmal Wissen aneignen, es lohnt sich. Es kommen Situationen, wo das abgerufen wird. Ja? Und das ist wichtig. Und dann kommt noch Tipp 1. Und das Zweite ist, klammert euch nicht an Moderationskarten oder an Fragekatalogen bei Interviews. Ja, vorher nachdenken, was will man fragen, was will man erreichen, vielleicht ein paar Stichworte. Aber das Gespräch suchen, den Austausch suchen, es muss zwischen Menschen funktionieren. Und man kann nicht einfach nur abfragen. Und vor allen Dingen darf man nicht nur Erwartungen bedienen, nicht nur die eigenen Erwartungen bedienen und die des Ressortleiters vielleicht, sondern immer offen sein, dass auch das Gegenteil wahr sein könnte, dass man eine offene Recherche treibt. Und nicht nur, wie im Fall Relotius, irgendwie sich was konstruiert und das dann auch liefert. Das ist unsere Freiheit und die muss man eigentlich nutzen. Und das Dritte ist, nicht abheben. Wenn man das erste Mal den eigenen Namen in der Zeitung liest, dann hat man so ein bisschen die Tendenz, man kann fliegen, als habe man jetzt 5 Dosen Red Bull gekippt. Demütig sein und immer überlegen, was hat dein Artikel mit den anderen bewirkt? Wenn du hart warst, mit dem man jemanden kritisiert hast. Auch danach muss man sich die Frage stellen, war man eigentlich fair? Oder hat man das eigene Interesse und den Gag, ja, und den Spin und die Wirkung über die Sache gestellt? Und war das vielleicht ein Tick zu viel? Denn ich denke auch bei aller Härte, die wir brauchen und aller Konfrontation, man muss immer gesprächsfähig sein. Ja? Weil das ist das, was unsere Gesellschaft eigentlich auszeichnet. Und diese Qualität droht sie an vielen Stellen zu verlieren. Und wir Journalisten sollten, auch wenn wir sehr kritisch sind, das hochhalten.
Okay, eine Frage will ich noch stellen. Du hast ja gesehen, wie sich der Journalismus jetzt die letzten 40 Jahre verändert hat. Wenn du da nach hinten guckst und dann die Blickrichtung wendest nach vorne, was glaubst du wird als nächstes passieren? Also welche Tendenzen sind da, die vielleicht positiv, negativ sind, sich weiterentwickeln? Gibt es was dir Sorgen macht in der Entwicklung des Journalismus, außer dass die Finanzbasis geringer geworden ist?
Die Frage ist natürlich, was ist Journalismus? Macht Elon Musk Journalismus? Macht der Journalismus?
Der macht Stress auf allen
Ebenen. Er macht Stress, aber er schreibt natürlich. Er lässt sich Thesen einfallen. Ich würde sagen, er lässt sich Short Stories einfallen, halb Fake Stories manchmal auch. Ja, aber er hat ein Medium zur Verfügung, hat es einen Absender und hat viele Empfänger. Da passiert Kommunikation und da sind klassische journalistische Elemente dabei. Na klar, fehlt das, was wir gelernt haben. Im Team arbeiten, Filter und so, verantwortlich. Klar, das fehlt alles. Trotzdem ist es eine Form von Rohjournalismus, den wir jetzt überall begegnen. Dieser Form begegnen wir überall. Und damit muss man, glaube ich, umgehen.
Also ja, und wenn er Twitter erwirbt, wenn er das schafft, dann ist er auch Rohverleger. Also dann ist er auch eine neue Art von Verleger.
Dann ist er, genau, journalistischer Verleger. Gerd Bucerius war auch Verleger und Journalist. Da hat er das Recht reklamiert. Ein Verleger darf jederzeit in seiner eigenen Zeitung schreiben. Aber da war es nur eine Kolumne. Mhm. Und hier ist es sozusagen ja mehr als eine Kolumne. Er prägt das. Das ist auch eine neue Form von Journalismus und sagen wir mal, das Kuratierte und die Qualität, die Journalismus auszeichnet aus der alten Welt, die müssen wir übertragen. Und das heißt, dass wir auch souverän viele Kanäle bedienen und hier gute Angebote machen. Dass wir aber auch Journalisten pflegen als Marke, dass sie Leute ziehen, dass sie das Musk-Prinzip auch nutzen, aber nicht wie er missbrauchen für eigene Zwecke, weil man gerade Börsenkurse hoch oder runter reden will oder die öffentliche Meinung für seine Interessen manipulieren will, sondern im Interesse der Sache, der Respublika, das, was man recherchiert hat, das, was zu einer Grundbildung an Informationen gehört, dass man das nutzt, aber eben auch mit dem Mastprinzip, dass es Persönlichkeiten gibt, die dafür stehen und an denen man sich reibt. Und das wird, glaube ich, zunehmen.
Im Prinzip, dass Journalisten Marken werden, dass Journalistinnen eine Rolle aufgreifen, wo man sagt, sie sind Influencer, man followt ihnen gerne.
Genau, sie sind Influencer, das ist natürlich jetzt auch keine sensationelle Erkenntnis, das gab es ja dann
auch
schon.
Aber die Frage wäre, ob du das gut findest, schlecht.
Man muss damit umgehen können. Die große Gefahr ist, dass die Personen, die das machen, wahnsinnig eitel werden.
Ja. Was ja bei Journalisten eine gewisse Berufskrankheit
ist. Ist eine Krankheit.
Wer geht in den Journalismus, der halt auch gehört werden will, der seinen Namen gern gedruckt sieht.
Ja, ja, klar.
Auch mit einem Antrieb sicher.
Aber das kann natürlich, sagen wir mal, sich ins Extreme übersteigern und ist damit nicht mehr produktiv, weil man nicht mehr offen ist für Stimmungen, für Schwingungen, für Meinungen. Ja? Also der Fall Jörges oder so fällt mir jetzt gerade so ein. Das ist jetzt auch schon ein bisschen historisch, nicht mehr so viel in Talkshows. Aber der steht so ein bisschen dafür, ein wahnsinnig talentierter, guter Journalist, der, glaube ich, dann, als er bei Bild TV aufgetaucht ist, bewiesen hat, dass er vom rechten Pfad abgekommen ist.
Oder auf den rechten Pfad eingeschwungen
ist. Oder auf den rechten Pfad eingegangen ist, eingeschwungen ist und damit vom rechten Pfad abgekommen ist.
Ja, so wie Julian Reichelt, der sich ja jetzt auch zunehmend radikalisiert, wenn man sieht, was er so den ganzen Tag twittert und Instagram.
Da bist du besser drin. Ich verfolge die Twitter-Verläufe nicht so exakt. Bin gespannt, was er macht, was das ist, Kommunikationsagentur oder keine Ahnung. Wir werden es sehen.
Es gibt ja manche Leute, die These haben, dass ältere weise Männer, wenn sie so ein bisschen an Bedeutung verlieren, dann den Beifall suchen und sich radikalisieren. Weil natürlich, man kann sich schon radikalisieren, wenn man einfach auf die Likes achtet, ne, bei Twitter und Co.
Ja, George Bernard Shaw sagt ja, ältere Männer haben nichts mehr sind gefährlich, weil sie haben nichts mehr zu verlieren. Hm. Ja,
also
sie haben. Ja, das ist ein extremes Beispiel. Aber sie können auch die Wahrheit sagen, immerhin.
Okay, kommen wir zum Thema Newsletter. Welche Rolle spielen dieses eigentlich alte Oldie-Medium Newsletter? Gibt es ja schon seit über 30 Jahren für Digitalzeitalter, unfassbar alt. Welche Rolle spielt denn das Medium Newsletter für die Zukunft der Medien oder auch von einem Verlag?
Die Druckerpresse vorher, die Vertriebsprobleme in der alten Welt, die haben natürlich vieles behindert. Ja, die haben verhindert, dass man schnell seine Meinung oder seine Recherchen oder seine Arbeitsergebnisse einer großen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen konnte. Damit brauchte man schon ein bisschen Kapital, ja. Der Markteintritt war schwierig, die Markteintrittshürden waren hoch. Und das ist natürlich im Digitalen anders. Da sind nicht so viele Kosten. Da kann man schon relativ schnell mit einer kleinen Redaktion kann man publizieren. Die Druckerpresse ist das Internet, riesige Druckerpresse und Vertrieb. Es ist auch das Netz, die Verbindung der vielen PCs in der Welt. Also das ist da kein Problem. Und deswegen machen es eben auch viele. Und deswegen ist das erstmal ein großer Beitrag, großer Meinungsbeitrag, ein großer Beitrag zur Vielfalt, ja. Und wahrscheinlich gibt es auch zu viel, wahrscheinlich gibt es dann irgendwie auch Konsolidierung immer in den einzelnen Bereichen. Und da kann man nur hoffen, dass die Guten, die wirklich die Ernsthaften, die Qualitätsbewussten sich dann auch durchsetzen.
Wenn man sagt, was du ja gerade sagst, dass es einfacher wird, ein Medium zu starten, weil man keine Druckerpresse braucht, weil man sozusagen das Internet hat alles organisiert für uns, dann machen es immer mehr, dass sie was starten. Ist denn die Zukunft dann sozusagen der Ein-Mann-Unternehmen, also sozusagen die Marke des Journalisten als sein eigener Newsletter, oder wird es immer die größeren Konglomerate geben? Müssen die größeren Marken dann gucken, dass sie sich so Stars holen, die dann für sie die Newsletter schreiben? Du bist ja jetzt ein Journalist, der seine Fähigkeiten immer in den Dienst der Marke gestellt hat, der genau. Zwar ein eigenes Profil hat, aber jetzt nie auf die Idee gekommen wäre, ich mache jetzt meinen eigenen.
Ja, das ist gut, dass du das fragst. Also ich habe mir das auch überlegt und ich habe eine Zeit lang ja auch getwittert, also 2 Monate habe ich mir vorgenommen, ich mache das Morning Briefing und am Morgen da drauf mache ich von dem, was ich so geschrieben habe, dann einen Teil twittere ich und mache mir nochmal neue Gedanken. Ich habe auch überlegt, mir eine eigene Website zu bauen und die mit meinen Artikeln immer wieder zu füllen und so. Ich habe das aber für mich als Stress empfunden, als wahnsinnigen Druck, der mir die Freiheit raubt und die Zeit und die Muße und Ruhe nachzudenken, Gespräche zu führen, Wert zu legen auf das Schreiben, die ich ja brauche für das, was ich mache. Ich will ja nicht nur permanent mich selbst verwerten, ja, die x-te Form von Distribution, die interessant ist, suchen, sondern ich will erst einmal, dass der Content auch wirklich King ist, dass das das Beste ist, was ich machen kann. Und da hängt Vorbereitung dran, da hängt in der Exekution viel Sorgfalt dran und auch in der Nachbereitung. Und der Tag ist endlich. Deswegen denke ich, wenn man das qualitätsbewusst macht, sind da enge Grenzen gesetzt. Dann braucht man natürlich eine kleine Redaktion. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 2, 3, 4 Leute, mit denen das machen würde, das wäre theoretisch denkbar. Dann macht es Sinn. Und außerdem, Arbeiten im Team ist sowieso das Beste.
Okay, aber Twitter ist bei dir sozusagen als aktives Medium hinten runtergefallen. Nutzt du es noch für Informationsrecherche?
Ab und zu. Es ist ein bisschen Veranstaltung der Blase. Das ist schon so. Der Berliner Blase, der Journalistenblase, PR-Multiplikatoren und so weiter, die pflegen das. Meine Frau ist da ja sehr aktiv und ich sehe dann immer, um was da gestritten wird, um welche Ungeheuerlichkeiten. Und jeder gibt da seine Meinung dazu ab. Jeder ist frei, seine Zeit so zu verbringen, wie er will. Und ich habe andere Modelle, um da maximalen Spaß für mich rauszuziehen.
Aber lustigerweise habe ich auch vor 10, 5 Jahren noch öfter von Leuten, von jungen Leuten, Mitarbeitern auch gehört, ach, Newsletter liest doch kein Junger mehr. Wir müssen das alles auf Twitter distribuieren, sonst verlieren wir die jungen Leser. Aber das scheint ja auch nicht so ganz zu stimmen. Es gibt ja auch jüngere Journalisten, die Newsletter machen. Also das wäre ja eine positive Botschaft für auch uns Ältere, dass wir sagen, es stimmt gar nicht, was immer so behauptet wird, dass das nächste geile Medium alle Alten verdrängt.
Manches erledigt sich auch von selbst. Es kommt auch immer wieder was Neues hinzu. Auf Instagram passieren natürlich auch interessante Dinge, auch Publikationen, Live-Shows und so. Darf man auch nicht vergessen.
Aber auch Instagram ist nicht die Zukunft des Journalismus.
Nein, das kann man sagen. Es ist ein weiteres Angebot, ein weiterer Kanal.
Wie viele Leute lesen eure Newsletter? Wie viele Leute erreichst du denn mit dieser konzentrierten Arbeit?
Mit Morning Briefing?
Ja.
Haben wir, also Podcast, 50.000 bis 60.000. Und E-Mail-Versand 100.000.
Mit 50% Öffnungs...
Nein, das sind die geöffnet haben.
100.000 auch noch.
Ja, das sind die, also knapp zwischen 90.000 und 100.000.
Das ist die Auflage, die das Handelsblatt mal hatte.
Das ist die, ja, man muss unterscheiden, ob wir Druckauflage hatten. Es gab ja Zeiten, da haben die Verlage unheimlich viel gedruckt, weil sie das bei den Werbekunden, bei den Mediaagenturen gut nennen konnten, höhere Preise erzielt haben.
Und die lagen dann irgendwo im Foyer oder bei der Lufthansa rum?
Habe ich gehört, ja, oder an Bord, oder waren Leseexemplare und so weiter. Die echten verkauften waren viel weniger und das hat sich ja jetzt korrigiert. Jetzt sind es wenigstens echte verkauft und da hat das Handelsblatt knapp 100.000, klar. Und natürlich gibt es auch noch Mitleser. Also dann könnte man theoretisch auch, wenn man einen guten Artikel im Handelsblatt hat, der von allen gelesen würde und noch andere lesen mit, könnte man das auch erreichen, aber das ist ja eher unrealistisch. Also in Wahrheit ist das, sagen wir mal, konstant die beste Form, um viele Leute zu erreichen. Konstant habe ich persönlich noch nie mit so vielen Leuten in Verbindung gestanden.
Okay, von daher ist es logisch, dass du sagst, ich konzentriere mich darauf.
Ja, das ist Nummer eins jetzt.
Weil 100.000 bei Twitter hast du dann nicht so schnell. Und dann weißt du auch nicht, ob es wirklich die Zielgruppe ist, wenn das rumgereicht wird.
Und das ist ja dann auch, das Morning Briefing sind jetzt nicht 280 Zeichen. Ne?
Kannibalisiert der Newsletter die Zeitung?
Ehrliche Antwort, ich habe da keine gesicherten Erkenntnisse. Aber ich glaube schon auch festzustellen, dass es mir sehr sympathische Menschen gibt, gebildete Menschen gibt, bei denen ich den Eindruck habe, die lesen morgens 3, 4 Morning Newsletter, darunter auch den vom Handelsblatt, und fühlen sich super informiert. Ja, also sie müssen nicht mehr wie früher 2, 3 Zeitungen lesen oder so.
Sind
oder
unbeschwert.
Also ja, oder nochmal das Frühstücksfernsehen schauen. Sondern die haben das Gefühl, die haben die ganze Palette. Der eine schreibt so, der eine schreibt so, der andere schreibt lustig, der eine ernst, der andere schreibt vielleicht überpointiert und reißerig, der andere bietet zurückhaltend. Und aus dem Ganzen bilden sich eine Meinung.
Ja, und der eine schreibt über Medien, der nächste schreibt über Fußball. Und so ist da das. Kann ich mir jeden Tag neu mein Menü zusammenstellen und frage mich, warum soll ich eigentlich noch eine dicke Zeitung?
Die Frage kann man sich stellen. Wir alle machen das ja, weil wir uns, also jedenfalls die Newsletter der Zeitungen, weil wir uns davon Nutzerinnen und Nutzer, Leserinnen und Leser versprechen, die irgendetwas machen. Und das muss ja auch das Ziel sein. Also das ist der stärkste, das Morning Briefing, der stärkste Kanal, den das Handelsblatt hat.
Um für jetzt neue Abonnenten.
Nicht nur für neue Abonnenten, auch für bestehende Abonnenten, um mit ihnen in Aktion zu treten, um ihnen zu sagen, wir haben hier die Veranstaltung, komm da hin. Wir haben hier eine Diskussion, nimm dran teil. Wir haben hier ein Interview, willst du dran teilnehmen, willst du mitmachen und so. Das muss das Ziel sein, dass wir über diesen Kanal einen Mitmachjournalismus, eine Mitmach-Medienwelt haben und das befördern. Das muss das große Ziel sein. An sich ist zum Beispiel jetzt das Morning Briefing auch macht Gewinn. Also die Kosten und so, das decken wir alles ab. Aber es ist eben nicht viel Gewinn. Mit diesem Gewinn kann man keine große Redaktion finanzieren. Das ist ein bisschen ein Zubrot, ein kleines Zubrot. Ja? Aber damit das alles fliegt, brauchen wir eben die ganzseitige Kommunikation, die vielen Aktivitäten und müssen Menschen da ranholen. Aber sie werden nicht mehr nur, glaube ich, das Digitalangebot dann nehmen. Ja, von Handelsblatt. Das muss ein bisschen noch zusätzlich was dazukommen.
Also der Morgen-Newsletter sozusagen als digitalen Draht der Zeitung zu dem Leser der Zukunft.
Das ist, könnte unsere Werbeabteilung sich nicht besser hat einfallen lassen.
Okay, und gehört zu jedem Morgen-Newsletter ein Morning-Podcast?
Ja, ich würde schon sagen, ja. Also ich entdecke gerade bei den Jüngeren eine ganz große Leidenschaft, Podcasts zu hören. Also das ist eine ganz erstaunliche Erfahrung. Mir berichten auch junge Paare, dass sie unterschiedlich voneinander am Aufstehen, im Badezimmer und so, über hier die AirPods und so, dass sie da das Morning Briefing hören und dann sich danach darüber austauschen, was sie gehört haben. Und auch über andere sicherlich, wenn nicht nur exklusiv wahrgenommen werden, ich bin nicht vermessen. Ja? Aber das ist ein neues Phänomen. So wie man früher die Zeitung zusammen im Bett gelesen hat und hat die einzelnen Teile ausgetauscht und darüber geredet, so ist das ist jetzt. Ist das jetzt.
Und habt ihr mehr Nutzer bei dem gehörten Morning Briefing oder bei dem gelesenen?
Also wie gesagt, wir erreichen bei den Gelesenen mehr, knapp 100.000, die anderen sind 60.000. Aber das Wachstum ist beim Podcast. Das andere ist stabil in der Größenordnung, das Wachstum ist beim Podcast, ganz erkennbar.
Okay, bräuchte Turi 2 auch einen Morning-Podcast?
Naja, Peter, es gibt schon ganz viele und ich glaube, du bedienst ja auch deine Community auf vielen Wegen schon. Es ist natürlich auch Arbeit und wenn man es beginnt, muss man es auch dann weitermachen. Es gehen Stunden drauf. Also kritisch prüfen, ob es unbedingt Teil des Kommunikationsangebots sein muss. Ich würde mal sagen, aufs Erste, die Republik schreit noch nicht danach.
Alles klar. Gibt es, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Gibt es eine Morning Briefing Community?
Das glaube ich schon, ja. Ich war jetzt die letzten 2 Tage bei einem Kongress, den wir machen für Finanzchefs, CFO Summit. Und ich bin doch sehr oft darauf angesprochen worden, auf das Morning Briefing und über die Machart und die Themen. Und die Leute versichern mir, dass sie das gerne lesen und unterhalten sich darüber auch. Also das ist schon eine kleine Community, die sich da bildet. Die dann, ja, gibt viele dieser Communities und die schätzen auch immer Unterschiedliches, glaube ich. Ja, mal die verrückte These, über die man sich aufrückt, mal die feinsinnige Formulierung, mal das treffende Zitat, das man sich merken kann und bei der nächsten Gelegenheit auch im Gespräch selbst auch platziert, gibt ganz unterschiedliche Dinge. Ja.
Tut ihr denn irgendwas dafür, dass die Community als Community zusammenkommt oder sind die einfach dadurch Community, dass sie alle das Morning Briefing lesen oder hören?
Also es gibt natürlich Werbung dafür, ja, für die Community in der Zeitung oder andere Formen. Veranstaltungen für die Community hat es noch nicht gegeben. Ich glaube, das Angebot eint oder entzweit die Community.
Okay, also es gibt noch keine Morning Briefing Laufgruppe. Also aus Berlin hat Lorenz
berichtet. Du bringst uns auf ganz viele Ideen. Und werde das auch jetzt der Marketingabteilung und der Konzeptionsabteilung erzählen. Aber bisher gibt es in der Tat noch nichts dazu. Es gibt da noch keine T-Shirts oder keine Kaffeetassen, keine Logos.
Okay, keine Schiffsbeteiligung.
Düsseldorf liegt ja auch am Rhein. Da wäre ja theoretisch auch etwas als denkbar. Aber ich glaube, wir würden das als medienfernes Gewerbe nach wie vor definieren.
Okay. Hans-Jürgen, wir haben einiges erfahren über deinen Weg im Journalismus, über deine Sicht auf die Dinge. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Es gibt jetzt so viele Newsletter. Gibt es noch einen Newsletter, der dir noch fehlt? Einen, wo du sagst, den mache ich vielleicht noch, wenn ich dann pensioniert bin, oder den würde ich noch hören oder sehen. Es gibt noch eine echte Lücke bei den Newslettern.
Es wird alles bedient. Wie soll ich das sagen jetzt? Wenn ich ein Newsletter machen würde, dann würde ich vielleicht sagen, wenn es einen Newsletter gäbe, der mit dem Fußballkapitalismus und dem Rock, Pop, Musik Kapitalismus zu tun hat und hier Entwicklungen aufspießt. Ich meine jetzt nicht Ehen oder Seitensprünge oder so etwas. Ich meine in Verbindung mit dem Geschäft, weil es alles für mich sehr dynamische Geschäftszweige sind, die unser Leben auch beeinflussen, über die wir ganz viel reden. Und diese finanzielle, kommerzielle Seite, wir kriegen das immer mit, dass es eine große Rolle spielt, aber gezielt setzt sich damit niemand so richtig auseinander oder spießt das auf und macht sich Gedanken darüber. Und das jetzt spontan, wie wir drüber reden, nicht, dass ich das vorhabe, aber mich würde es interessieren, dazu was zu lesen. Also eine Art Rolling Stone für den Fußball.
Okay. Alles klar, Hans-Jürgen. Vielen Dank für die Dreiviertelstunde, die du uns gewidmet hast.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Danke, Peter.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.